wenn der Tausch von Gas auf Gas auf unbestimmt weiterhin erlaubt wird, ist die Gefahr jetzt sehr groß, dass auch in den nächsten 4, 5, 6 Jahren noch immer Gas auf Gas getauscht wird und dann haben wir es mit Neuanlagen zu tun, die dann berechtigterweise irgendwie mit 5-Jahr-Alter oder 10-Jahr-Alter nicht gerne getauscht werden. Das sind Stranding Investments. Das ist zumindest volkswirtschaftlich sehr, sehr schlecht.
Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan.
Und ich bin Christina Hiebtmeier.
Kürzlich hat die Regierung ihr erneuerbaren Wärmepaket präsentiert und damit ein monatelanges Gezerre darüber beendet, wie der Umbau der Heizsysteme auf klimafreundliche Alternativen vorangetrieben werden soll. Viel ist vom ursprünglichen Gesetzesvorschlag nicht übrig geblieben. Vor allem das Kernstück, der verpflichtende Heizungstausch bis 2040, wurde gestrichen. KritikerInnen bezeichnen das als Kniefall vor der Öl- und Gaslobby. Jetzt wird also wieder einmal auf Freiwilligkeit und Förderungen gesetzt. Kann sich das alles noch ausgehen? Werden wir so die Klimaziele erreichen können? Dazu ist heute Peter Holzer vom Institute of Building Research and Innovation in Wien bei uns. Er ist Experte für nachhaltige Gebäudeenergietechnik, lehrt an der FH Campus Wien und leitet einen Lehrgang beim Österreichischen Verband für Immobilienwirtschaft. Herzlich willkommen, Peter Holzer.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herr Holzer, jetzt gibt es in Österreich noch rund 1,4 Millionen Öl- und Gasheizungen. Die Raumwärme macht über 30% des gesamten österreichischen Energieverbrauchs aus. Und nachdem es nun doch kein Verbot geben wird, wie realistisch ist denn das Versprechen von Klimaministerin Leonore Gewessler, dass Österreich trotzdem die Klimaziele erreichen wird?
Ach, ich will mich nicht aufhalten mit Chancenprozenten. Es ist nicht leichter geworden dadurch. Also es war vorher schon herausfordernd. Es war möglich, aber herausfordernd. Und natürlich, wenn das klare Ziel jetzt weggenommen wird, ist es verlässlich schwerer, es zu erreichen. Eine Stange, die man nicht sieht, über die springt man schwerer als eine, die man sieht. Ganz einfach so.
Wenn man jetzt irgendwie überlegen würde, wenn die Heizungen getauscht werden, wenn sie ihr natürliches Lebensalter erreicht haben, wie lang wird denn das ungefähr dauern, bis man diese 1,4 Millionen weg hat sozusagen?
Ja, das war eben die Idee, dass man gesagt hat, bis 2040 Ausstieg, das wären 17 Jahre gewesen, Heizungselemente wie Thermen oder Kessel haben statistische Lebensdauern von 25 Jahren maximal. Und damit wären diese 17 Jahre schon überwiegend in dem sozusagen natürlichen statistischen Lebensende von Heizungen gewesen. Und man hätte mit einem konsequenten Umstellen in der Nähe des statistischen Lebensendes eigentlich diese Aufgabe bewältigen können. Und die Gefahr ist halt jetzt, wenn der Tausch von Gas auf Gas auf unbestimmt weiterhin erlaubt wird, ist die Gefahr jetzt sehr groß, dass auch in den nächsten 4, 5, 6 Jahren noch immer Gas auf Gas getauscht wird und dann haben wir es mit Neuanlagen zu tun, die dann berechtigterweise irgendwie mit 5-Jahr-Alter oder 10-Jahr-Alter nicht gerne getauscht werden. Das sind Stranding Investments. Das ist zumindest unwirtschaftlich. Das ist zumindest volkswirtschaftlich sehr, sehr schlecht. Es gibt die guten Förderungen, ja. Und Frau Ministerin hat gestern oder vorgestern im ZIP2-Interview gesagt, es wird doch niemand so dumm sein, mit dieser guten Förderung nochmal auf Gas zu tauschen. Ja, das ist ein berechtigter, hoffnungsvoller Ansatz. Und dennoch mit der Klarheit, dass es zu Ende geht in 17 Jahren, wäre das alles viel leichter gewesen. Aber das weiß auch das Ministerium natürlich.
Da haben Sie jetzt eine Frage schon vorweggenommen. Also die Förderung ist wirklich relativ üppig. Also es sollen 75% der Kosten gefördert werden, für Einkommensschwache sogar 100% beim Tausch der Heizung auf Erneuerbare. Ist eigentlich schon ein super Deal, könnte man sagen. Und das Argument der Ministerin vielleicht doch zulässig.
Das Argument ist wahrscheinlich zulässig. Ich bin sehr froh, dass die Förderung nicht einfach bei 75% stehen bleibt, sondern sagt, dass sie für die einkommensschwächeren Haushalte auch die 100% Förderung macht. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es bis zu einer 100% Förderung. Das ist sehr wichtig, weil auch 25% sind für einkommensschwache Haushalte zu viel. Das ist ein gutes Angebot. Und aber erstens weiß keiner, in welchen Regierungskonstellationen und wie lange dieses Angebot aufrecht bleibt. Das ist also ein jetzt mal für einige Zeit, wenn ich richtig zugehört habe, für ein Jahr garantiertes Angebot, aber eben nicht verankert. Es wäre ansonsten der Ausstieg verankert gewesen. Und zweitens ist es so, dass im Bereich des Wohnrechts, im Bereich der Hausverwaltungen, es unendlich erleichternd gewesen wäre zu wissen, dass dieses fixierte Ende von Gasheizungen existiert. Dann werden einige hausverwaltungstechnische Entscheidungsfindungen, Duldungsrechte etc. leichter zu stemmen gewesen, als sie es jetzt sind. Und das Dritte ist, dass diese Offenheit des Ausgangs der Heizungsumstellung einfach Unsicherheiten in der Wirtschaft auslöst. Das ist also in meinen Augen eine wirtschaftsfeindliche Situation, die hier geschaffen wird, weil Industriebetriebe, Hersteller von Wärmepumpen, Biomassekesseln oder anderen Komponenten müssen jetzt wieder orakeln, wie sich der Markt entwickeln wird, und sind zwischen Lieferengpässen und Überkapazitäten irgendwie verloren. Also die Situation, wie sich das entwickeln wird, ist unklar. Es ist dem Lobbyismus wieder Tür und Tor geöffnet für die nächsten 10 Jahre. Eine unklare Situation für die Wirtschaft, die anders möglich gewesen wäre.
Kompliziert wird es vor allem bei Mehrparteienhäusern. Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Ich wohne in einem Wiener Altbau und habe eine Gastherme. Nehmen wir an, sie wird kaputt. Welche klimafreundliche Alternative hätte ich denn da überhaupt?
Also die volkswirtschaftlich und auch für das Gebäude günstigsten Lösungen sind die sogenannte Zentralisierung, dass also ein Heizsystem errichtet wird, das eine Verteilung innerhalb des Hauses von einer Wärmepumpe oder von der Fernwärme bewerkstelligt. Das ist eine hohe Erstinvestition für das ganze Gebäude, an die sich dann die Wohnungen anschließen können. Wenn die Therme jetzt am 23. Dezember kaputt geht, dann wird wahrscheinlich die Ersatzmaßnahme einer Ersatztherme das Klügste sein, um dann innerhalb des nächsten Jahres eine vernünftige Umstellung des Hauses mit ausreichender Planungsvorzeit, mit ausreichender Prüfung, ob das Haus nicht gleichzeitig thermisch saniert werden könnte, zu bewerkstelligen. Also in Ruhe planen und fürs ganze Haus Erstinvestitionen verantworten, die dann für alle Wohnungen eine Lösung bieten. Das wäre der gute Weg.
Aber muss da nicht die Mehrheit der Parteien im Haus zustimmen, wenn man eben zum Beispiel auf Fernwärme umstellt oder auf Wärmepumpe?
Also im Wohnungseigentumsbereich muss die Mehrheit bis hin zur Einstimmigkeit zustimmen. Im Mietrechtsgesetz haben die Mieter das Duldungsrecht, dass sie sagen, auch wenn ihr eine zentrale Versorgung ermöglicht, behalte ich das Recht, ob ich mich an sie anschließen will oder nicht. Das sind alles die wohnrechtlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen und die, wie gesagt, deutlich leichter zu Entscheidungen führen könnten, wenn es die Experten sagen da, wenn es als Erhaltungsmaßnahme und nicht als Verbesserungsmaßnahme gilt. Und die Chancen, dass es wohnrechtlich als Erhaltungsmaßnahme gilt, sind viel höher, wenn eben ein staatlich angeordnetes Ende dieser Heizsysteme vorliegt. Wenn es nicht vorliegt, dann ist es eindeutig eine Verbesserungsmaßnahme, die in den Bereich der Freiwilligkeit fällt, ob sie jemand akzeptiert oder nicht.
Aber ist das nicht auch etwas problematisch? Weil wir haben ja gerade in Mehrparteienhäusern in Wien eben das Problem, dass wenn dann eine Riesenmaßnahme nötig wird, die Fernwärme besteht im Moment auch noch zu 65% aus Gas. Also gibt es da wirklich Alternativen, die man anbieten könnte oder für die man sich entscheiden könnte, jetzt auch wenn es bis 2040 ein Gebot gäbe, das zu machen?
Also wir haben in unserem Institut vielfache Planungen für Gebäude gemacht und in meinem Ingenieurbüro, wir haben in unserem Institut mit der Gemeinde Wien gemeinsam Machbarkeitsstudien gemacht und in keinem einzigen Fall bin ich auf eine Situation gestoßen, wo es technisch keinen Weg gab. Es gibt technisch so den Fächer der Möglichkeiten der Fernwärme, wenn es sie gibt am Standort. Es gibt die Möglichkeit von Luftwärmepumpen, es gibt die Möglichkeit von Erdwärmepumpen. Es gibt als Exoten die Möglichkeit von Biomasseheizungen. Ich betone, als Exoten in der Innenstadt oder in der Stadt ist das sicherlich nicht eine Standardoption. Und innerhalb dieser Bereiche gibt es noch Unterkapitel von dezentralen Lösungen bis zu zentralen Lösungen. Und ich habe noch kein einziges Haus vorgefunden, wo ich gesagt hätte, aus technischen Gründen ist es unmöglich und es fällt mir nichts anderes als Gas ein. Habe ich jetzt wirklich in 3 Jahren intensive Auseinandersetzung mit dem Thema nicht gefunden.
Und finanziell, ist das nicht auch wahnsinnig teuer?
Wir haben immer wieder Kostenschätzungen gemacht, wir haben ausgeführte Projekte immer wieder nachverfolgt. Mit aller Vorsicht, mit allergrößten Vorsicht, weil Einzelfälle immer Einzelfälle sind, kommen wir häufig auf Zahlenbereiche von, und wenn ich jetzt schnell geistig auf Bruttozahlen umrechne, sage ich 250 bis und als wirklich hässliche Obergrenze 500 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche. Das würde für eine 60 Quadratmeter Wohneinheit also eine Bandbreite von 15.000 bis 30.000 Euro Umstellungskosten bedeuten. Das sind angenommene, abgeschätzte, auch in der Realität bestätigte Bruttopreise für die Herstellung, wenn ein Haus gemeinsam umstellt. Bei dezentralen Lösungen kann es auch billiger werden. Manche ganz billige Lösungen werden dann noch, das habe ich als Möglichkeit noch gar nicht genannt, mit Elektroheizkörpern angeboten. Sie kennen diese Elektrostrahlplatten, die auch angeboten werden. Das ist für die Investitionen eine sehr günstige Lösung, ist aber im Betrieb sehr teuer. Und ist energiepolitisch auch sehr fragwürdig, weil diese wertvolle Energiequelle Strom tatsächlich nur fürs Heizen zu verwenden, ist einfach energiepolitisch sehr fragwürdig.
Gibt es jetzt, wenn man jetzt vergleicht mit einer Gastherme finanziell, weil eben man muss ja nicht, also könnte man sich womöglich auch für die billigere Variante entscheiden bei einer 60 Quadratmeter Wohnung?
Also eine Gastherme, wenn sie mal hängt, kostet nur die jährliche Wartung. Und wenn sie kaputt geht und gegen eine Brennwerttherme getauscht werden muss, bei der auch der Kamin saniert werden muss und mit einem sogenannten Inliner ausgestattet wird, damit eben diese kondensierende Therme arbeiten kann, dann sind es schnell Kosten in der Größenordnung von 5.000 bis 10.000 Euro. Also das ist das Nichtstun, kostet sozusagen 5.000 bis 10.000 Euro. Dann hat man wieder eine Gastherme, ist wieder abhängig von politischen Verwerfungen, hat wieder verlässlich dem Klimaschutz einfach nicht Genüge getan und steuert sehenden Auges in, ja, ich will nicht apokalyptisch sprechen, aber wir stehen mit dem Klimawandel an einem Punkt, wo er unsteuerbar wird. Wir wissen, dass die Meere und die Wälder als natürliche CO2-Senken an ihrem Ende sind. Wir wissen, wir stehen wirklich an diesen Kipppunkten, vor denen seit 25 Jahren gewarnt wird, wo also der Klimawandel nicht mehr steuerbar wird. Und nach diesen Kipppunkten können wir nur noch zuschauen, was passiert. Und die Vorboten sehen wir ja längst. Das heiße Mittelmeer, die feuchten Luftschichtungen, die dann in unseren südlichen Nachbarländern zu fürchterlichen Vermoorungen und Überschwemmungen führen. Also Wirbelstürme mitten in Europa, wir sehen es ja schon. Und das erfüllt mich wirklich mit Sorge. Und da denke ich, ist sozusagen das Kalkulieren, ob es jetzt teurer oder billiger ist, das ist angesichts dieses Ausmaßes der Folgen wirklich nicht mehr zulässig. Wir dürfen niemanden mit zurücklassen, wir dürfen nicht Menschen jetzt plötzlich aufzwingen, dass sie irgendwie in einer Wohnung mit einem Investitionsaufwand von 25.000 Euro alleingelassen werden. Aber es nicht zu tun, aus dem fossilen Verbrennen rauszugehen, ist für unsere Volkswirtschaft, für unser Überleben, für unsere Ernährungssicherheit einfach so gefährlich, das können wir uns nicht leisten.
Vielleicht eine Frage noch zu einer möglicherweise anderen Alternative. Die Heizungs- und Gasbranche wirbt ja auch immer wieder für grünes Gas, so nach dem Motto, man muss diese ganze Infrastruktur jetzt gar nicht abbauen oder verbieten, sondern weil wir können das ja in Zukunft dann mit grünem Gas betreiben. Was sagen Sie denn dazu?
Das Gas ist ein hervorragender Brennstoff mit zwei ganz wunderbaren Eigenschaften. Er ist erstens gut speicherbar, auch saisonal speicherbar, kann also im Sommer eingekauft oder produziert oder eingespeichert werden und im Winter verbrannt werden. Und das zweite tolle Eigenschaft ist, dass er Hochtemperatur liefern kann. Also er kann sehr heiße Verbrennung liefern und mit dieser heißen Verbrennung kann man Stahl schmelzen, kann man in der Industrie feuern, kann die Energiewirtschaft versorgen mit Gaskraftwerken, die dann Strom und Abwärme gleichzeitig liefern. Also ein sehr hochwertiger Brennstoff. Und in den Haushalten brauchen wir nur warmes Wasser mit bis zu 50 oder 60 oder 65 Grad. Das ist vergleichsweise leicht zu erzeugen und dafür ist dieser wertvolle Brennstoff grünes Gas wirklich zu schade. Wir brauchen ihn ganz dringend. Die europäische Produktion von grünem Gas ist aufwendig, entweder aus Biomasse, die begrenzt ist, oder aus Sonnenstrom, der auch wertvoll ist. Bei niedrigen Wirkungsgraden aus Sonnenstrom und das ist alles so wertvoll, dass wenn man es hat und ich freue mich, wenn man es in großer Menge hat, ist es verlässlich notwendig für die Industrie, für die Energiewirtschaft und Green Fuels werden gebraucht für den Flugverkehr wahrscheinlich. Der Wohnbereich kann mit Wärmepumpen und Biomasse wirklich das Auslangen finden und deswegen soll er das auch tun. Also energiepolitisch hat das grüne Gas im Bomber wirklich nichts verloren, weil es Alternativen gibt.
Was müsste denn passieren, damit die Wärmewende bis 2040 vielleicht doch noch zu schaffen ist?
Naja, ein Ding wird gemacht. Ich will es nicht schlecht reden. Ich will wirklich anerkennen, dass das Förderangebot, das jetzt gegeben wurde, ein gutes ist. Und ich setze wirklich meine ganze positive Energie und Hoffnung darin, dass jetzt jene Häuser, Haushalte und HausbesitzerInnen, die aus einem guten Hausverstand die Abhängigkeit vom ausländischen Gas mindern wollen, die ein ökologisches Zeichen setzen wollen, die Planungssicherheit für die Zukunft haben wollen, dass die jetzt umstellen mit diesem Förderregime. Und mit dieser Umstellung kann ein Effekt eintreten, der sozusagen die gute Vorbildwirkung hat. Wenn die umstellen, sehr zufrieden sind mit ihren Heizungen, was ich erwarte, dann kann es einen positiven Effekt haben, dass sozusagen das Weiterheizen mit Gas tatsächlich als das dasteht, was es ist, nämlich als eine fossile, altmodische, riskante Technologie und dass sozusagen eine Sogwirkung entsteht aus den guten Beispielen. Das ist bei allem Optimismus die ganz große Hoffnung. Es gibt Beispiele, gerade auch in Österreich, wir waren Pioniere in der Solarthermie, Photovoltaik funktioniert, das waren alles Technologien, die sozusagen mit Förderung, aber ohne Zwang eingeführt wurden. Wenn ich jetzt wirklich allen Optimismus, dessen ich noch mächtig bin, zusammenkratze, dann sage ich, mit Förderung kann so ein positiver Sogeffekt entstehen, wie er vielleicht auch gerade im Begriff ist, mit Elektroautos zu passieren. Elektroautos sind nicht ein Zwang, sind gut gefördert, wurden viel schlecht geredet und sind drauf und dran, die Verbrenner recht alt aussehen zu lassen. Vielleicht kann so ein Effekt auch ohne Zwang eintreten, wiewohl ich sage, mit Förderung und klarem Ausstiegsszenario wäre es viel, viel leichter gewesen. Und ein zweiter Hoffnungsträger sind tatsächlich europäische Gesetzgebungen. Also die EU ist in Sachen Umweltgesetzgebung tatsächlich ein Motor für Klarheit. Und es kommt eine Gebäuderichtlinie, die sagen wird, dass fossile Heizungen im Bestand nicht mehr Stand der Technik sind und die wahrscheinlich von dieser Seite dort noch gute Rahmenbedingungen setzen wird. Und es gibt bereits eine sogenannte Taxonomieverordnung, jene europäische Regelung des Finanzsystems, die eben Wirtschaftstätigkeiten unterscheidet in ökologisch nachhaltig oder nicht ökologisch nachhaltig. Da gibt es natürlich auch für Gebäude kluge Regelungen und auch dort ist ganz eindeutig die Regelmaß in diese Richtung, dass Gasheizungen natürlich den Wert eines Gebäudes eher senken als steigern. Also wenn der Finanzmarkt dann auch erkennt, dass Häuser mit Gasheizungen eher Risikoasset sind, dann kann auch von dort eine Bewegung kommen. Aber nochmal alles, ja.
Kann natürlich sein, nächstes Jahr gibt es EU-Wahl und dass dann eine Regierung zustande kommt, die vielleicht weniger klimafreundlich agiert und die Klimaschutzbestrebungen wieder versucht aufzuweichen, die schon geplant und auf Schiene gebracht sind. Oder fürchten Sie das nicht?
Über meine Ängste will ich nicht sprechen. Ich möchte darüber sprechen, dass ich mich erinnere, in den 80er, 90er Jahren, als Österreich Solarpionierland war mit thermischen Solarkollektoren, gab es viele Studien, was denn die Treiber sind, wer denn diese Menschen sind, die die Solarkollektoren damals noch fast wirklich selbst gebaut haben und installiert haben. Und da wurde das Wort des atypischen Inventors geprägt, also des ungewöhnlichen Frontrunners. Das waren Menschen, nicht notwendigerweise mit hoher Bildung, nicht notwendigerweise mit hohem Einkommen, aber mit einem ganz guten Gespür für Haushalten, für Umgehen mit Ressourcen, für lokale Aktivitäten und Ökologie. Und ich hoffe wirklich sehr, dass die Menschen erkennen, wie wichtig es ist, unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Daran möchte ich glauben. Und ich möchte glauben, dass dann die Menschen mutiger sind als die Politik und dass die Politik von den Menschen lernen wird.
Eine Abschlussfrage hätte ich noch, eine persönliche. Wie heizen Sie denn selbst?
Ich hab eine kleine Wohnung in der Stadt, in einem gründerzeitlichen Gebäude, in einem denkmalgeschützten gründerzeitlichen Gebäude in der Innenstadt. Das wird mit Fernwärme beheizt und das funktioniert sehr gut. Und ich habe geerbt ein kleines Haus in der Wachau, ein Landhaus, ein Bauernhaus. Dort ist ein Pelletskessel und eine thermische Solaranlage in Betrieb. Und zur Fernwärme noch das Wort, die Wiener Fernwärme, ja, wir wissen, sie hat einen hohen Anteil ihrer Wärmeleistung aus der Abwärme von gasbetriebenen Dampfkraftwerken, die Strom produzieren. Und sie hat mit hohem Aufwand und Gott sei Dank erfolgreich nach tiefer Geothermie gebohrt. Also sie haben jetzt am Nordosten von Wien, in der Gegend von Essling, tiefe Geothermie-Vorkommen in mehreren Kilometern Tiefe gefunden, die auf Dauer einen erheblichen Anteil ihrer Wärmeproduktion übernehmen werden können. Und sie installieren Großwärmepumpen wie in der Abwasserreinigung, wie in der Therme Oberlaa. Also sie machen ihre Hausaufgaben, um diesen Zustand zu ändern. Also leichtfertig zu sagen, die Wien Energie kommt ja auch vom Gas, das ist derzeit nicht falsch und es ist leichtfertig, weil sie arbeiten hart am Umstieg.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Peter Holzer vom Institute of Building Research and Innovation. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter @profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Freitag in 2 Wochen bei Tauwetter.